Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 2 bis 7. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Jedem Einzelnen von euch hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt.
Vielen Dank, Renate, für den Bibeltext. Ich heiße, für die, die mich nicht kennen, die meisten kennen mich, Aaron Köhler. Ich bin Pastor hier bei Mittendrin und es ist schön, dass du da bist und Teil unserer Gemeinschaft heute Morgen bist. Und Kathi hat uns schon ein bisschen mit hineingenommen. Wir sind in einer Reihe über unsere Werte. Also was soll uns eigentlich ausmachen als Kirche oder was soll sichtbar sein, wenn Menschen vielleicht zu einem Gottesdienst dazukommen, bei irgendeinem Treffen mit dabei sind. Und ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, dass wir echte Gemeinschaft erleben wollen, in der jeder willkommen ist. Von daher herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gestern echte Gemeinschaft erlebt. Ich war im Stadion mit 19.699 anderen Menschen und wir hatten ein schönes Miteinander gehabt, außer dass das Ergebnis nicht ganz gestimmt hat. Und da funktioniert noch Gemeinschaft, ja, da ist noch echter Zusammenhalt, zumindest aktuell. Und wenn es dann gegen den Erzrivalen Dynamo Dresden geht, dann erst recht. Ja, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir wünschen uns irgendwie Gemeinschaft miteinander. Und gleichzeitig merken wir aber auch, es ist gar nicht immer so leicht. Ja, es gibt einige Herausforderungen und ich glaube, wenn man so ein bisschen auch in den Reden, auch politischen Reden hineingehört hat, dann kommt relativ oft dieses Thema, so ein Ruf nach Zusammenhalt, ein Ruf irgendwie nach Miteinander, lasst uns zusammenstehen und gleichzeitig funktioniert es, aber irgendwie doch nicht ganz so. Unser Bundeskanzler in der Neujahrsansprache hat dazu aufgerufen, in verschiedensten Reden, wo das durchkommt und gleichzeitig sind wir da herausgefordert und ich habe euch ein Zitat zu Anfang mitgebracht, was ihr gerne mal aufschlagen könnt, und zwar Bettina Fernsebner-Kockert und Walter Ostschowitsch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die haben einen Zeitartikel geschrieben über eine Studie, nennt sich Arena-Studie, wir und die anderen. Und es geht da um den Zusammenhalt in der Gesellschaft in dieser Studie. Und sie haben dazu ein paar Gedanken ausgewertet. Und sie schreiben Folgendes, was ihr auch im Programmheft mitlesen könnt. Der nahezu einhellige Befund, das gesellschaftliche Gefüge hat Risse bekommen, die immer größer werden. Was man für festes Packeis hielt, entpuppt sich nun als ein Puzzle nunmehr lose zusammenhängender Eisschollen, die scheinbar unaufhaltsam immer weiter auseinanderdriften. Diese Einschätzung wird mehr und mehr zu einem bestimmenden Faktor im Bewusstsein der Menschen. Mehr noch als der Verlust von traditioneller Zusammengehörigkeit prägt die Angst vor dem Verlust des sozialen Miteinanders das Lebensgefühl und zeigt auf dem ersten Blick paradoxe Folgen. Auf der Suche nach mehr Gemeinschaft schließen sich kleinere Gruppen zusammen, die sich daraufhin entschlossen nach außen abgrenzen. Die Bewohner der einzelnen Eisschollen, um im Bild zu bleiben, rücken näher oder enger aneinander und halten zugleich die anderen umso mehr auf Abstand. Auf der Suche nach innerem Zusammenhalt werden immer mehr Zäune aufgerichtet. Ich fand das Zitat sehr spannend. In sich, glaube ich, beschreibt es etwas, wo ich sagen würde, ja, das merke ich an verschiedenen Stellen auch, aber ich finde es auch spannend, weil das ist schon aus 2018. Das heißt, das Zitat war vor Corona, war vor einem Ukraine-Krieg, war vor einer Energiekrise, war vor einer Wirtschaftskrise in Deutschland. Und da war schon ersichtlich, der Eisberg schmilzt. Ja, die Gemeinschaft, der Zusammenhalt zerpflückt sich immer mehr in so einzelne Eisschollen. Und sie nennen dann auch so ein paar Beispiele, also zum Beispiel die Entwicklung in der EU, dass die einzelnen Staaten sich immer mehr auf sich selbst irgendwie konzentrieren. Ja, ist ja auch ein Thema, was wir jetzt in den USA auch ganz stark beobachten, dieses in sich, auf sich und was die anderen machen, ist mir doch egal. Konflikte Stadt gegen Land, das Thema Ost- und Westdeutschland, aber auch im Kleineren so Vereinssterben, wo man das sieht, fehlende Nachbarschaft. Also wir sehen eigentlich an ganz vielen Stellen so diese Fliehkräfte nach außen, dass Gemeinschaft zerstört wird. Und ja, ich fand das sehr treffend, was Sie beschreiben, weil ich würde sagen im Alltag, und vielleicht erlebt ihr das auch, so dieses, eigentlich wäre es schön, so ein Miteinander zu haben, aber irgendwie macht doch jeder oft seins und ist so für sich unterwegs. Und wir als Kirche mittendrin wollen eine Kirche sein, die mittendrin ist in dieser Welt, wo diese Fliehkräfte anscheinend normal sind. Und wir wollen nicht einfach nur, dass das so ist, sondern wir wollen dem ganz bewusst entgegenwirken. Eine Kirche sein, die dieses Miteinander lebt, versucht zu leben in all den Herausforderungen, die irgendwie da drinnen stecken, und die eine Gemeinschaft bildet, die aber nicht wie so eine einzelne Eisscholle abgeschottet ist, sondern die einladend ist. Also wo Menschen dazukommen können und eingeladen sind, daran teilzunehmen. Oder als Wert von uns als Kirche ausgedrückt, eine echte Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist. Herzlich willkommen. Ja, lasst uns diesen Bibeltext mal anschauen. Ihr seid herzlich eingeladen, da mal das auch aufzuschlagen. Und ich möchte gerne drei Punkte mit euch zu diesem Bibeltext teilen. Das erste ist echte Gemeinschaft, mehr als ein Traum. Das zweite, echte Gemeinschaft, Erwartungen überprüfen. Und das dritte, echte Gemeinschaft, wie sie entstehen kann. Also mehr als ein Traum, Erwartungen überprüfen und wie sie vielleicht entstehen kann. In dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, geht es ja viel um das Thema Gemeinschaft, um Miteinander. Und was man schon mal von vornherein sagen kann, das ist nicht so ein, die Situation, in der dieser Text geschrieben ist, ist nicht einfach nur heile Welt und alles ist schön und wunderbar. Der Schreiber Paulus sitzt selber im Gefängnis aufgrund seiner Glaubensüberzeugung und er schreibt an eine Kirche, die er selber auch gegründet hat, noch eine sehr junge Kirche. Und da gab es viele Herausforderungen, so auch im sozialen Miteinander, wenn man diesen Brief liest. Und dann fängt Paulus, dieser Schreiber, an, nicht gleich so, ihr solltet irgendwie besser miteinander leben, sondern er beginnt woanders, nämlich bei Gott. Und er sagt, wisst ihr, was Gottes Anliegen ist? Gottes Herzschlag ist. Gott sehnt sich danach, dass ihr mit ihm unterwegs seid und dass ihr, sein Wunsch ist es, so heißt es im Kapitel 1, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, aber was bedeutet das? Und er sagt, es ist ein Leben in Gottes Gegenwart und erfüllt von Gottes Liebe. Ja? Und das haben wir beim letzten Mal angeschaut, wer im Gottesdienst war, dieser erste Wert, einen nächsten Schritt gemeinsam auf Jesus zumachen. Und es ging darum, da ist ein Gott, der uns einlädt, diese Liebe, diese Zuwendung selbst zu entdecken, zu erleben und gemeinsam uns auf diese Reise zu machen, zu entdecken, was das vielleicht auch für uns bedeuten könnte. Und aus dieser Liebe, und das ist jetzt der zweite Aspekt, aus dieser Liebe, dass wir etwas empfangen, will Gott etwas Großartiges kreieren. Er will etwas schaffen, nämlich eine Gemeinschaft, ein Miteinander, wo Menschen das erleben können. So eine neue Art von Gemeinschaft, die auf einmal entsteht und die gegründet ist in Gott selbst. Und jetzt kommen wir zu dem Text hier, weil da wird von dieser Gemeinschaft beschrieben. Und wir haben zum einen so ein paar Aufforderungen, da werden wir gleich drauf schauen, so ganz praktisch, so wie sieht das aus, seid demütig, geht rücksichtsvoll, liebevoll miteinander um. Aber das ist gerahmt von etwas Größerem noch. Nicht nur, hey, du sollst dich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen nett und ein bisschen freundlich sein, sondern es ist gegründet in etwas. Also hier wird ein Warum beschrieben. Warum sollten wir das überhaupt tun, uns füreinander und miteinander einzusetzen? Und das ist in Vers 4 und Vers 5 von diesem Text. Und ich lese das nochmal vor. Paulus fordert dazu auf, dass wir eine Einheit leben. Und dann sagt er, mit Einheit meine ich dies. Ein Leib ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert und durch alle wirkt und in allem lebt. Also Paulus sagt hier, lasst uns eine Einheit, ein Miteinander, eine Gemeinschaft leben. Warum? Weil hier etwas ist, was bereits eine feste Tatsache ist, was irgendwie mehr ist als nur ein netter Traum. Zum Beispiel Hoffnung. Hoffnung bauen wir uns nicht selber, sondern sie ist etwas, was geschenkt ist. Oder ein Leib, ja? Niemand kann sich selbst zusammenfügen als ein Körper, sondern der existiert. Es ist ein Organismus, der irgendwie zusammengehört. Und diese ganzen Bilder beschreiben etwas, hier ist bereits etwas, was da ist. Gemeinschaft ist bereits etwas, was da ist, weil Gott es gestiftet hat, weil Gott das geschenkt hat. Und deswegen macht Paulus hier so eine Überbetonung und sagt siebenmal, schaut mal, es gibt bereits so eine Einheit, siebenmal, ein Leib, eine Hoffnung, ein Gott. Ja, und er übertreibt ganz bewusst, weil er den Leuten, die da sind, die wahrscheinlich auch eher skeptisch waren, so in Bezug auf Versprechungen, in Bezug auf tolle Gemeinschaft und so, dass er sagt, hier ist bereits etwas da, hier ist etwas so Schönes und das ist viel mehr als nur ein nettes Hobby, es ist mehr als nur eine Wertegemeinschaft, sondern es ist etwas, wo Gott etwas zusammenpackt, zusammenstellt und vielleicht trifft das Wort von Familie ist am besten, ja, ein Miteinander von Menschen, die so unterschiedlich sind, aber die Gott irgendwie zusammenfügt und sagt, das ist jetzt eine Art Familie. Und Familie sucht man sich nie raus, ja? Man ist irgendwie da drin und es ist ein Fakt. Es ist nicht etwas, was man erst, wo man sich an die richtigen Regeln halten muss und dann wird man Teil davon oder dass man einen bestimmten Beitrag leistet. Nein, es ist bereits etwas da, eine Gemeinschaft. Und ich habe ein Bild von dieser Gemeinschaft mitgebracht, was ich irgendwie sehr treffend fand. Ich weiß nicht, ob ihr den Film St. Vincent kennt. Ist schon ein bisschen älter. Bill Murray spielt da einen fiesen Nachbarn, ja, wie man ihn sich so vorstellt. Er versucht, die anderen irgendwie übers Ohr zu hauen. Also richtig unangenehm. Ja, immer wenn irgendjemand kommt, dann hat er immer einen blöden Spruch auf Lager, er ist Alkoholiker, völlig kaputt, ein einsamer Kauz und dann, wie es natürlich so kommen muss, im Haus nebenan, das steht leer und dann ziehen neue Leute ein und es kommt eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn Oliver und die Geschichte ist dann, dass sie muss viel arbeiten, Oliver geht in die Schule, hat aber Schwierigkeiten da irgendwie reinzukommen, wird gemobbt. Und dann kommt er eines Tages, als Mitschüler ihm die Schlüssel geklaut haben, nach Hause und er steht vor verschlossener Tür und seine Mutter muss noch 6-7 Stunden arbeiten. Und daraufhin sitzt er dann irgendwann im Wohnzimmer von diesem alten Kauz und der soll jetzt irgendwie der Babysitter sein. Eine lustige Konstellation auf irgendwie. Sie kommen miteinander klar. Oliver mit diesem schrulligen alten Typen, er mag ihn irgendwie doch. Und Vincent schließt ihn dann auch so ein bisschen ins Herz. Er zeigt ihnen dann, wie man auf Pferde wettet und wie man sich gegen Klassenkameraden verteidigt und so ein paar Sachen. Und dieser Film ist eigentlich ein Beispiel von lauter Menschen mit ganz vielen Baustellen, aber an ganz unterschiedlichen Stellen. Und der Film endet mit einer schönen Szene und zwar mit einem Essen. Alle sitzen dann irgendwie an einem Tisch und da ist einmal die alleinerziehende Mutter, die völlig überfordert ist mit ihrem Sohn. Da ist der Stinkstiefel Vincent, da ist Oliver mit seinem Kameraden, der ihn früher die ganze Zeit gemobbt hat. Da sitzt noch eine Prostituierte mit dabei mit ihrem kleinen neugeborenen Kind. Und sie alle sitzen am Tisch und essen gemeinsam und sind wie so eine bunt zusammengewürfelte Familie. Und ich finde das irgendwie so ein starkes Bild, auch für christliche Gemeinschaft. Und ich habe gedacht, eigentlich sind wir hier bei mittendrin gar nicht so weit weg davon. Ja, ihr könnt ja mal ganz unauffällig mal so rechts und links mal neben euch schauen. Vielleicht sitzt du an einem Tisch mit jemandem, mit dem du dich ganz gut verstehst. Vielleicht aber auch mit Leuten, die du noch nie vorher irgendwie kennengelernt hast, zu tun gehabt hast. Und ich glaube, wenn wir hier unsere Geschichten erzählen würden, dann würden wir auch merken, wie wir an ganz unterschiedlichen Stellen Baustellen haben, Punkte, wo wir verwundet sind, wo wir herausgefordert sind. Und wir sitzen jetzt hier zusammen in einem Raum. Und ich finde, was für ein schönes Potenzial ist das, was christliche Gemeinschaft ermöglicht. Wir haben die Chance, Leute, die uns vielleicht fremd sind, zu Freunden werden zu lassen. Ja, vielleicht nicht mit allen. Und trotzdem ist da aber etwas, egal wie stark wir uns kennen oder nicht, da ist bereits eine Verbundenheit irgendwie da. Da ist bereits eine Tiefe. Und das, was Paulus hier beschreibt, ist, dass diese Gemeinschaft mehr ist als ein Wunsch. Es ist eine Tatsache, etwas, das Gott gestiftet hat. Und diese Tatsache zu stärken, das ist jetzt die Aufgabe, weil diese Gemeinschaft so kostbar ist. Und deswegen sagt Paulus hier an verschiedenen Stellen so, wie können wir das leben? Wie geht das, das zu stärken? Und das ist mein zweiter Gedanke, echte Gemeinschaft, Erwartungen überprüfen. Paulus sagt ja am Anfang von dem Text, und da könnt ihr nochmal mit reinschauen, und das sind so Sätze, vielleicht habt ihr euch die auch schon mal vorgenommen oder vielleicht auch manche so Kalendersprüche. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Und ich glaube, was Paulus hier so ein bisschen ausdrückt als Zusammenfassung ist, schau, mit welchen Erwartungen du eigentlich in diese Gemeinschaft hineingehst. Überprüfe deine Erwartungen. Und wer das stark auf den Punkt gebracht hat, ist ein Mann, der ist schon länger verstorben, Dietrich Bonhoeffer. Der hat mal etwas auch zur Gemeinschaft gesagt. Dieses Zitat haben wir schon manchmal auch hier gehabt. Und er sagt, Gemeinschaft wird nicht gestärkt, wenn man die Gemeinschaft mit Erwartungen überlädt, sondern im Gegenteil, was passiert ist, sie wird sogar zerstört. Das Zitat ist vorne auch im Programmheft. Er sagt da, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Und auch Paulus betont das. Ja? Also wenn wir uns das anschauen, was er hier sagt, was wir miteinander brauchen, sagt er, ist viel Geduld. Warum? Weil es anscheinend Leute gibt, mit dem wir es uns vielleicht auch ein bisschen schwerfällt. Oder er sagt, ihr sollt demütig sein. Also die eigenen Ideen an manchen Stellen auch hinten anstellen, wo man sagen würde, nee, also eigentlich ist ja ganz klar, wie es jetzt sein sollte, oder? Also beide reden davon so stark, überprüfe deine Erwartungen in Bezug auf Gemeinschaft. So, warum machen sie das? Warum machen sie das? Und ich glaube, der Grund ist, christliche Gemeinschaft ist, ich habe es mal so zusammengefasst, ich habe kein richtig gutes Wort dafür gekommen, aber es ist nicht eine gute Laune, alles ist super Gemeinschaft. Ja? Also ich würde sagen, gute Laune, bitte gerne. Und trotzdem ist aber auch in unserem Leben etwas drin, wo nicht immer alles nur gute Laune und Happy Clappy und alles ist super Gemeinschaft ist. Ja, und wir beschäftigen uns auf der einen Seite ja regelmäßig, auch hier in den Gottesdiensten, damit mit Gottes Zusage, mit seiner Liebe irgendwie für uns und dass wir beschenkt sind. Und das macht einen Teil, einen sehr grundlegenden Teil auch aus, hier in unserer Gemeinschaft, in unserem Miteinander. Aber es gibt noch eine zweite Tatsache und das ist, dass es in uns allen, die wir hier sitzen, gewisse Abgründe gibt und ein gewisses Potenzial, andere Menschen zu enttäuschen, zu verletzen. Ja? Und man könnte es so ausdrücken, ich habe so ein paar pointierte Sätze mal mitgebracht. Christliche Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Gebrochenen, die Herzensheilung erlebt haben. Ja? Wir alle haben unsere Wunden, haben unsere Ängste oder anders. Christliche Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Verletzenden, die Vergebung suchen. Christliche Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Inkonsequenten, die Begleitung nötig haben. Und das ist, klingt erstmal ein bisschen hart, ja? Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht auch ein Stück weit so. Ja? Und ich glaube, das ist es, was Christsein ausmacht. Und deshalb sollte es uns auch nicht überraschen, wenn wir uns gegenseitig auch enttäuschen, wenn wir auf einmal Abgründe in uns oder in dem anderen sehen, die wir vielleicht gar nicht mal geahnt haben. Und ich glaube, wenn wir so unterwegs sind, dann kann das heilsam sein, ja? Weil wir ehrlich miteinander umgehen, weil wir um unsere Begrenztheit wissen. Und gleichzeitig ist da aber auch Vergebung, ein Neustart. Und das macht diese Gemeinschaft aus. Das macht sie so besonders und das macht sie echt, weil wir ehrlich miteinander sind. Und auf der einen Seite ist da eine tiefe Bescheidenheit, weil wir so um unsere Begrenztheit wissen. Und Kirche ist ein Raum, zu diesen Begrenztheiten zu stehen und uns dem zu nähern. Und gleichzeitig ist da aber nicht nur eine Bescheidenheit, sondern aber auch einen Mut. Warum? Weil da jemand ist, der uns bereits etwas zuspricht, der bereit ist, uns zu vergeben, der es sich wünscht, dass wir wieder neu anfangen können miteinander. Also beides steckt da drin, eine tiefe Bescheidenheit und gleichzeitig aber auch ein Mut und ein nach vorne gehen, ja, das zu gestalten. Diese Gemeinschaft ist Gottes Herzschlag, wonach er sich sehnt. Und er lädt uns ein, dass wir unsere Erwartungen dabei überprüfen. Und ich finde es spannend, dass wir mal miteinander ins Gespräch kommen. Ihr dürft euch mal so zueinander drehen, so wo ihr gerade sitzt oder wenn ihr alleine seid, nochmal mit jemandem zusammen. Und zwar habt ihr in eurem Leben, kann eine christliche Gemeinschaft sein oder vielleicht auch woanders, etwas erlebt, was vielleicht so ähnlich war wie in diesem Film, wo auf einmal so ein Miteinander entsteht, wo man vorher gedacht hat, hä, wie soll das eigentlich funktionieren? Also irgendwie ein schönes Erlebnis vielleicht auch von Gemeinschaft. Und dann das Zweite, wo hast du vielleicht auch überlebt, dass eine Gemeinschaft mit Erwartungen überfrachtet worden ist? Ja? Oder wo hast du dich vielleicht auch selbst dabei erwischt, dass du Erwartungshaltung an ein Miteinander, an eine Gemeinschaft gehabt hast, die vielleicht viel zu groß waren? Also wo hast du ein positives Bild erlebt, wo hast du auch gemerkt, irgendwie da ist Gemeinschaft völlig überfrachtet worden? Dreht euch mal so zusammen und tauscht euch darüber doch mal persönlich aus. Ja, das hat sich zumindest von außen so ein bisschen angehört wie echte Gemeinschaft, ja? Ehrliche Gespräche im Miteinander und darf auch gerne dann weitergeführt werden nach dem Gottesdienst. Und ja, wir haben uns angeschaut, dass echte Gemeinschaft nicht nur ein netter Wunsch ist, sondern dass sie eigentlich etwas ist, was in Gott verankert ist, dass Gott etwas schafft, eine Gemeinschaft, ein Miteinander irgendwie zusammenbringt. Und vielleicht habt ihr das manchmal erlebt, man kommt irgendwo hin und man geht in eine Kirche hinein und man hat das Gefühl, irgendwie ein bisschen gehört man doch schon dazu, obwohl man eigentlich gar niemand da drin kennt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas von dem, von diesem Geist oder von diesem Erleben. Und wie können wir diese Gemeinschaft stärken, indem wir unsere Erwartungen an diese Gemeinschaft auch immer wieder überprüfen? Weil wir wissen, dass nicht nur wir, sondern auch der andere, die andere auch herausgefordert sind an manchen Stellen. Und immer dort, wo miteinander geschieht, dort wird es auch mal krachen. Ja, dort gibt es Konflikte, dort gibt es Herausforderungen. Und ein dritter Gedanke, wie kann dann eigentlich so eine Gemeinschaft immer wieder entstehen? Was ist die Grundlage? Und ich möchte dazu nochmal kurz auf diesen Film kommen, St. Vincent, weil es gibt in diesem Film ein Game Changer. Ja? Irgendetwas passiert, dass dieser schrullige, alte, komische Kauz plötzlich zu jemandem wird, wo Menschen gerne bei ihm am Tisch sitzen. Was ist da passiert und wie konnte aus so ganz unterschiedlichen verkorksten Personen auf einmal so ein Miteinander überhaupt entstehen? Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir eigentlich bei diesem Vincent, dass er, dieser miese Nachbar, dass er eigentlich sich immer als jemand gesehen hat, der irgendwie so ein Versager ist, der halt einfach Dinge nicht auf die Reihe bekommt. Und gegen Ende des Films gibt es so ein Schulprojekt und zwar wird in der Schule jemand gesucht, der ein Heiliger ist. Also jemand, der sich ganz besonders irgendwie für andere Menschen einsetzt und dann kommt Oliver auf die Idee, also der Junge, dass er doch Vincent dafür vorschlagen könnte, für diesen Heiligen Award. Und alle gucken ihn an und sagen, bist du verrückt, du kannst dich doch diesen Kerl nicht da für diesen Heiligen Award nominieren. Und dann sieht man aber, wie Oliver tatsächlich das Leben von diesem Vincent anders anschaut, weil er etwas sieht. Er hat etwas entdeckt, dass er tatsächlich ganz viele großartige Eigenschaften von einem Heiligen hat. Und ich muss ein bisschen spoilern, tut mir leid, aber was rauskommt ist, dass dieser Vincent ja ganz viel Geld anderen Leuten irgendwie versucht aus der Tasche zu ziehen und irgendwie super geizig ist. Und aber warum? Und Oliver entdeckt, dass er das tut, damit er seiner todkranken Frau das beste Bett im besten Pflegeheim der Stadt ermöglicht und dass daraus nochmal er seiner Frau etwas Gutes tun kann, um sie auf diesem letzten Lebensweg, so gut es geht, zu begleiten. Und dann kommt dieser Oliver zu Vincent und sagt, ich werde dich dafür nominieren, weil du hast so etwas Großartiges gemacht. Und St. Vincent will überhaupt nichts davon wissen. Und das ist ihm erstmal egal. Aber dann fängt er an, Oliver zuzuhören. Und er beginnt, eine andere Geschichte über sich selbst zu glauben. Und damit fängt es an, dass Vincent beginnt, auch ein neues Leben zu führen. Dass er anders mit anderen Menschen umgeht. Und er fängt an, eine Gemeinschaft in seinem Haus zu beherbergen und zu formen, die so einzigartig war. Wie kann eine solche Gemeinschaft entstehen? Ich glaube, indem wir anfangen, eine andere Geschichte über uns zu glauben. Was ist deine Geschichte, die du über dich glaubst? Paulus erzählt in diesem Brief eine Geschichte, die uns verändern kann. Es ist die Geschichte Gottes. Paulus erzählt davon, dass da ein Gott ist, der sich uns Einzelne, die wir hier sitzen, ausgedacht hat und der von Anfang an wollte, dass unser Leben gestaltet wird, ein geheiligtes Leben wird, ein Leben, was von Gottes Liebe irgendwie erfüllt und durchdrungen ist. Und dieser Gott, der sehnt sich danach, mit dir und mit mir eine Gemeinschaft zu formen, die absolut einzigartig ist. Aber dann erzählt er diese Geschichte weiter, dass da irgendwie ein Bruch hineingekommen ist zwischen Gott und uns. Ja, wir haben mit Gott gebrochen, wir spüren das an verschiedenen Stellen, wir haben angefangen, uns selbst mehr zu lieben als Gott. Wir haben nicht mehr danach gefragt, was ihm wichtig ist, Selbstbestimmung als das Größte. Und wir sind auch immer besser da drin geworden, uns höher zu achten als den anderen. Und wie reagiert jetzt Gott darauf? Es steht in diesem Brief, dass Gott mit Gnade reagiert. Oder anders ausgedrückt, dass er uns sozusagen nicht das gibt, was wir verdient hätten, nämlich, dass wir uns selbst überlassen werden, sondern dass er uns beschenkt. Und er sendet Jesus, um unser Leben, in unser Leben zu kommen und um etwas heil zu machen. Und jedes Mal, wenn das wieder hochkommt, dass wir Hauptsache uns selbst im Blick haben, wenn wir auf Kosten der Gemeinschaft unser Ego durchsetzen, zeigt er uns, genau dafür bin ich gestorben. Und ich bin bereit, dir zu vergeben. Jesus ist auf unsere Stufe gekommen und er empfing die Folgen von Egoismus, nämlich alleine dazustehen, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden und als einsamer Mann jämmerlich zu sterben. Er hat sein Leben gegeben. Noch mehr, als das St. Vincent jemals hätte tun können. Er, der einzige Mensch, der jemals so freundlich, so geduldig, so liebevoll und nachsichtig war, wozu der Bibeltext auffordert, der starb einsam und verlassen. So, wie kann uns das helfen in unserem Miteinander, in einer Gemeinschaft? Was geschieht, wenn wir anfangen, diese Geschichte zu glauben? Ich glaube, dann können wir nicht mehr einfach auf andere Leute herabschauen und sagen, der ist irgendwie komisch. Warum? Weil wir in Gottes Augen auch komisch waren. Und er hat uns aber nicht einfach da gelassen und hat gesagt, ja, dann sieh halt zu, wie du damit klarkommst. Sondern er hat uns angenommen und geliebt und gesagt, du bist mir so wertvoll. Wenn wir dieser Geschichte glauben, können wir nicht mehr lieblos mit anderen umgehen. Warum? Weil wir selbst etwas empfangen haben, eine Liebe, die wir uns niemals selbst hätten erarbeiten können. Diese Geschichte hat die Kraft, eine solche Gemeinschaft zu formen. Und deshalb zum Schluss, wie könnte das ganz praktisch aussehen? Ich habe euch im Programmheft zwei Fragen abgedruckt, die ihr gerne mal mitnehmen könnt, auch für euer Leben. Das erste ist, mit wem Lebst du eine solche echte Gemeinschaft? Ja? Welche Leute helfen dir in deinem Umfeld mit den Herausforderungen, mit den Baustellen, die du hast, das Leben zu gestalten? Oder anders ausgedrückt, welchen Leuten gibst du das Recht, dass sie in dein Leben auch hineinsprechen können, dass sie auch mal herausfordernde Fragen stellen können? Wie gehst du um mit den wichtigen Beziehungen in deinem Leben? Ja? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Wir brauchen das. Wir brauchen Menschen um uns herum, denen wir das Recht geben, ehrlich in unser Leben hineinzusprechen. Und deswegen die herzliche Einladung. Wir feiern nicht nur Gottesdienste, sondern wir wollen Gemeinschaft miteinander in unserem Alltag leben. Im Persönlichen, aber auch in Kleingruppen, wo wir uns treffen. Und deswegen die herzliche Einladung, da mit dabei zu sein, auch in diesen Gruppen, das zu lernen, eine solche Gemeinschaft zu leben. Das ist das Erste. Und ein Zweites, die zweite Frage, wie kannst du selbst mitmachen, eine solche Gemeinschaft zu bauen? Kathi hat vorhin schon ein paar tolle Beispiele auch dazu genannt, so ein paar Appelle. Gemeinschaft funktioniert nur, wenn jeder mitmacht, ja, mit den Begabungen, die wir auch vielleicht mitbringen. Und vielleicht gibt es jemanden heute hier im Gottesdienst, wo du sagst, ey, da wäre es eigentlich gut, mal etwas auszusprechen. Dann geh doch auf die Person zu und sprich das aus. Oder vielleicht jemanden, für den du bewusst beten möchtest, weil das gerade irgendwie schwierig mit der Person ist. Oder wenn neue Menschen irgendwie bei mittendrin mit dabei sind und es kommen immer mal wieder neue Gesichter auch mit dazu, vielleicht einfach mal auf sie zuzugehen und sie herzlich willkommen zu heißen, mit ihnen zu sprechen. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist, ja. Manche mögen das, manche mögen das nicht so. Ich habe so ein kleines Gesprächsbeispiel mitgebracht, so, hallo, ich bin Aaron, ja, wie heißt du, okay, wo wohnst du, schon immer in Cottbus, was gefällt dir in der Stadt, was machst du hier in der Stadt, macht dir deine Aufgabe Spaß, ich muss aufs Klo, okay, und dann ist man aus der Nummer auch wieder raus und ja, es ist manchmal gar nicht so schwer, aber es hilft, dass Menschen hier auch anfangen, auch in diese Gemeinschaft irgendwie mit hineinzukommen, ja. Oder du siehst, dass jemand ganz praktische Hilfe braucht, dort mit anzupacken, zu helfen. Oder jemand ist irgendwie in finanzieller, schwieriger Not und da von dem, was du hast, vielleicht auch etwas abzugeben. Oder du lädst einfach mal ein paar Leute zum Essen zu dir nach Hause ein. Lass uns eine Gemeinschaft gestalten und uns an diese Geschichte erinnern, dass da ein Gott ist, der diese Gemeinschaft geschaffen hat und der sie erhalten will und der uns einlädt, in dieser Gemeinschaft mitzumachen. Ja, das hat die Kraft, uns zu verändern und uns zu einer echten Gemeinschaft zu formen, in der jeder willkommen ist. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der es liebt, mit uns Gemeinschaft zu haben, der sich danach sehnt, dass wir auch miteinander eine ganz neue Art von Gemeinschaft schaffen. Und ich danke dir, dass wir das hier auch bei mittendrin üben können und anfangen können zu leben. Und ich bete, dass du uns stärkst durch deinen Geist und dass du uns immer wieder an diese Geschichte erinnerst, dass du alles für uns gegeben hast, um uns hineinzuholen in diese Gemeinschaft. Danke dafür. Amen.